I don't want to practice today.
No.
They killed Jory. My father's hurt. I don't care about stupid wooden swords.
You are troubled.
Yes.
Good! Trouble is the perfect time for training. When you're dancing in the meadow with your dogs and kittens. This is not when fighting happens.
I don't like dolls and...
You're not here. You're with your trouble. If you're with your trouble when fighting happens... more trouble for you. Just so. How can you be quick as a snake? Or as quiet as a shadow? When you are somewhere else. You are fearing for your father. Hmm? That is right. Do you pray to the gods?
The old and the new.
There is only one God, and his name is Death. And there is only one thing we say to Death. Not today.
Comport 339, Les Saints. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 339. Comport, den ich am heutigen ziemlich kühlen Freitag, dem 21. September 2012, aufgenommen habe. Einen Tag vor Tag und Nacht gleiche. Jetzt haben wir...
It is 11:52.
Jawohl, bin ziemlich spät unterwegs. Egal. Das Intro nebenbei, Game of Thrones, not today, der Kontext. Das hat seinen Grund darin, dass ich... nicht im Krankenhaus gelandet bin. Zumindest nicht am Montag. Und auch nicht am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute erst recht nicht. So, dazu gibt es in Teil 3 am Ende ein bisschen was an Hintergrund. Was es hier aber sonst wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive ein bisschen was an Space und der Augengeschichte. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine ausführliche Terror-Ecke eingefunden hat, gefolgt von einer nicht ganz so ausführlichen Atom-Ecke und dann ist ein Meldungsblock verschoben. 11 Grad, sunniger. Ja. Cool Greetings, die 11 Grad, die Windchillen wie 11, Comfort-Leveln wie 10 und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 19 km aus dem South oder so. Und da wäre ich dann... wieder mit einer ziemlich großen Terrorecke, wie wir da zum Beispiel 10 Jahre verschuldigt hätten. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die rechtsextreme Terrorzelle NSU stehen nämlich nun auch die Berliner Behörden in der Kritik. Ein Beschuldigter in dem Fall soll V-Mann des Landes Berlin gewesen sein, wie der Untersuchungsausschussvorsitzende Sebastian Edati sagte. 10 Jahre lang habe er als V-Mann des LKA gearbeitet, berichteten Spiegel Online und Süddeutsche.de. Zuvor hatte das Gremium beklagt, Berlin habe einen Hinweis vorenthalten, demnach soll schon im Jahr 2002 ein Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort der untergetauchten Terrorgruppe vorgelegen haben. Im Zweifelsfall von genau derselben Person, das war die Meldung, die ich letzte Woche nicht als ordentliche Quelle zur Hand hatte, nicht als irgendwas, was ich zitieren konnte. Ja, ich meine, die Meldung hier datiert ja auch 3.30 Uhr von Freitag. Von daher, ja, ist dann auch dem DPA-Ticker mal aufgefallen worden, dass man da vielleicht was erwähnen könnte. Dann gab es den Herteidigung. Der bayerische Innenvollidiot Herr Mann hat nämlich die Geheimdienste in der NSU-Affäre verteidigt. Der CSU-Vollidiot sagte der Zeitung Die Welt, es sei absurd, dass Bundespolitiker und Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses die Nachrichtendienste pauschal zur Disposition stellten. Damit werde das Ansehen der Sicherheitsbehörden beschädigt. Diese selbstzerstörerische Diskussion müsse aufhören, betonte Hermann und fing an, in Tränen auszubrechen. Das steht da noch nicht. Er fügte hinzu, falls es einzelne Fehler beim MAD oder beim Verteidigungsministerium gegeben habe, müssten diese aufgeklärt werden. Der MAD mache aber eine gute Arbeit und gehöre gestärkt. Hermann, nur noch mal zum Mitmeißeln. Der Vorwurf, dass die Geheimdienste 10 Jahre lang gepflegt überhaupt nichts bemerkt haben und übrigens auch keine einzige Polizei und überhaupt niemand, dass da 10 Jahre lang Nazis mordend durch die Lande ziehen konnten. Die Polizei hat es erst dann interessiert, als dann eine Polizistin umgebracht wurde. Vorher waren es halt Türkenmafia. Na? Sonderkommission Bosporus. Noch irgendwelche Fragen? Das sind die Vorwürfe. Und was für eine großartige Arbeit haben denn die Geheimdienste da geleistet? Haben sie auch nur einen einzigen Mordfall auch nur angefangen zu verhindern? Nicht soweit ich wüsste. Ja, also wo ist jetzt die großartige Leistung? Was ist denn da zu schützen? Ja, der MAD ist großartig. Der MAD ist derjenige Geheimdienst, der noch am allerwenigsten unter Beschuss ist. Weil ja, die haben halt da eine Nazi gehabt, den haben sie halt mal einmal angeguckt. Und dann ist dessen Wehrdienstzeit vorbei gewesen und dann hat es das nicht mehr interessiert. So. Ja, der MAD war zu blöd, beziehungsweise der MAD vielleicht auch nicht, aber irgendwer war jedenfalls zu blöd, den Untersuchungsausschuss zu informieren. Übrigens, wir haben da eine Akte. Ja, ne? Also die eigentlich spannende Frage ist, warum der Herrmann eigentlich der Meinung ist, seine Scheißfresse aufreißen zu müssen. Aber ey. Alles von Freitag. Dann gab es die Integritik, weil nämlich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Böhmer auch die zahlreichen Pannen beklagt hat, durch die die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses behindert werde. Die CDU-Politikerin sagte der Passauer Neuen Presse, die Angehörigen der Opfer und die Betroffenen erwarteten zu Recht vollständige Aufklärung und Transparenz. Die Arbeit des Bundestagsuntersuchungsausschusses sei hier besonders wichtig. Frau Böhmer betonte, die Sicherheitsbehörden müssten das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherstellen. Zuletzt war der militärische Abschirmgeheimdienst wegen des Umgangs mit einer Akte über das NSU-Mitglied mundlos in die Kritik geraten. Na, ja, man kann einfach mal zur Kenntnis nehmen, die Pannen, lauter bedauerliche Einzelfälle, sind dann doch ein bisschen sehr viele. Und für einen Rechtsstaat gehört es sich nicht, dass Unmengen an Pannen auf einem Haufen rumliegen und irgendwie als Reaktion sich dann irgendwelche Innenvollidioten hinstellen und sagen, wieso, ist doch alles großartig. Die Geheimdienste leisten großartige Arbeit. Inwiefern leisten die Geheimdienste denn großartige Arbeit, wenn 3 Nazis 10 Jahre lang gemorden durch die Lande ziehen können und dann hinterher immer noch überhaupt nichts passiert, um mal rauszufinden, wie das denn eigentlich sein konnte? Na, wenn dann rauskommt, ja, also die Geheimdienste hatten, nachdem bekannt wurde, dass die Nazis 10 Jahre lang mordend durch die Lande gezogen sind, nichts Dringenderes zu tun, als alles, was irgendwie aussah, wie Akten, die mit denen zu tun haben könnten, in den Schredder zu werfen. Na, und die Akten, die nicht im Schredder gelandet sind, die haben sie dann unauffällig verheimlicht, dass sie sie haben. So, wo war jetzt die großartige Arbeit? Herr Mann. Na, ja. So, dann gab es den Madumbau, weil das Verteidigungsministerium will den militärischen Abschirmgeheimdienst MAD umbauen. Hintergrund ist die jüngste Aktenpanne. Im Zusammenhang mit der Neonazi-Morde-Serie der Bundeswehrgeheimdienst werde Teil der anstehenden Reformen bei den Sicherheitsbehörden sein, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Das warf dann irgendwie 2 Fragen auf bei mir. Erstens, ist das bloß eine Ankündigung? Also sagen die, ja, wir wollen da mal, oder haben die da schon was Fertiges im Schrank? Wenn sie was Fertiges im Schrank hätten, würde mich mal interessieren, wie sie es denn geschafft haben. In den höchstens 2 Wochen zwischen Bekanntwerden, da gibt es eine Akte und die Akte ist übrigens dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt. Und jetzt der Aussage, ja, wir werden da etwas umbauen. Also entweder ist das eine sehr grobe Ankündigung, ja, wir beabsichtigen, da etwas umbauen zu wollen. Wir haben das einfach mal auf die große Liste an, da wollen wir alles nochmal ran, raufgeklebt. Dann wäre diese Aussage völlig in Ordnung. Wenn sie jetzt allerdings bereits einen fertigen Umbauplan in der Tasche hätten, wäre die Frage, wo kommt der denn her? Na, da hat wohl jemand mitbekommen, dass da Scheiße im Gange ist und schon mal den Umbauplan angefangen zu bauen. Und versehentlich vergessen, den Untersuchungsausschuss bei der Gelegenheit zu informieren. Was dann allerspätestens mal mit sofortiger Entlassung fristlos, ohne jede Form von Vergütung, zu beantworten wäre. Aber hey, er solle auch personell schlanker werden. Ja, schön, ein Geheimdienst, der nichts bringt, den braucht man ja auch nicht, weil der bringt halt nichts. Ja? Wofür ist der Militärgeheimdienst eigentlich überhaupt gut? Militärischer Abschirmdienst klingt wie, die Russen sollen nicht hören, was wir tun. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die Russen sind nicht mehr die diensthabende Gefahr. Und der schlimme Terrorismus, den sich irgendwelche Innenvollidioten immer aus dem Arsch ziehen, ist nun ja also außerhalb von den Ärschen von irgendwelchen Vollidioten, nicht groß bekannt. Und durch die Lande ziehend mordende Nazis sind ja was ganz was anderes. Beziehungsweise noch vor einem Jahr haben die Geheimdienste und der Innenvollidiot Herr Bröhrig sicher hingestellt und gesagt, es gäbe keinen rechten Terrorismus in Deutschland. Ja, das Ding, das nehme ich so lange immer wieder aus der Schublade und halte es ihm vors Gesicht, bis mir langweilig wird. Das kann dauern. So, dann gab es das Bärschabrechen. Der Berliner Innensenator Henkel hat eine lückenlose Aufklärung der neuen Panne über den Ermittlungen zu den Morden der Terrorzelle NSU versprochen. Dabei geht es um die Frage, ob und wie Hinweise aus dem Jahr 2002 nachgegangen worden seien. Der CDU-Politiker betonte, er wolle sich insbesondere mit dem Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestags abstimmen. Dessen Vorsitzender, der SPD-Politiker Edati, forderte Henkel auf, zu erklären, warum das Gremium erst jetzt erfahren habe, dass ein mutmaßlicher Helfer der NSU als Informant für die Berliner Polizei aktiv gewesen sei. Ja, vor allen Dingen die Polizei, die sich auch nicht damit rausreden kann, ja, wir sind ja ein Geheimdienst, wir tun ja nichts, um Straftaten aufzuklären. Das ist deren fucking Aufgabe. Wenn sie ihrer fucking Aufgabe nicht nachkommen, dann ist es an der Zeit, mal darüber nachzudenken, wozu sie denn eigentlich da sind. Weil wenn es nicht ist, dass sie ihre fucking Aufgabe machen, dann kann man ja auch mal so die eine oder andere landeskriminelle Amtsstelle gepflegt komplett entsorgen. Ja, also mir wäre ohnehin nicht klar, wofür eigentlich ein landeskriminelles Amt geheimdienstliche Berechtigungen braucht. Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, mache ich doch mal das große Fass auf und sage, Moment, das LKA darf Geheimdienstmethoden benutzen. Gab es da nicht mal eine Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizeien, die aus gutem Grund eingeführt wurde? Ja, das letzte Mal, dass Polizei und Geheimdienst eins waren, nannte sich das ganze geheime Staatspolizei. Das Ergebnis war insgesamt nicht so begeisterungsfähig. Da haben die Macher des Grundgesetzes sich was bei gedacht, als sie gesagt haben, das trennen wir. Aber ey. Ja, also, ja, da gibt's dann erstmal das Versprechen. Ja, das werden wir aufklären. Irgendwann. Habe ich mir auch noch am Freitag reingeklebt. Dann gab es noch von Freitag ganz spät abends den Bärdruck. Das Land Berlin geriet wegen der langjährigen Zusammenarbeit der Berliner Polizei mit einem mutmaßlichen NSU-Unterstützer unter Druck. Der Vorsitzende des Bundestagsuntersuchungsausschusses zum Rechtsterror Edati warf Berlins Innensenator Henkel vor, die Informationen absichtlich verschwiegen zu haben. Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger warnte vor einer Beschädigung des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat ist schon längst beschädigt. Wenn Nazis 10 Jahre lang Morden durch die Lande ziehen können und keiner, niemand, auch nur den Hauch eines Verdachts, das könnten vielleicht Nazis gewesen sein, hatte. Also zumindest die Polizeien dem nicht mal ansatzweise irgendwie nachgehen. Sondern sagen, nein, das kann ja nicht sein, weil Handbewegung, Handbewegung. Ja, dann ist der Rechtsstaat schon beschädigt. Nazis dürfen 10 Jahre lang Morden durch die Lande ziehen. Islamististen dürfen noch nicht mal dran denken, eine Bombe bauen zu wollen. Schon steht die Polizei bei ihnen und sie werden dann geheimdienstlich gefoltert oder so. Keine Ahnung. Ach nein, foltern tun wir ja noch nicht. Das kommt dann noch. Ja, also, huch. Im Mai sei übrigens der Generalbundesanwalt über den Vorfall unterrichtet worden. Der Untersuchungsausschuss hatte erst gestern von dem Informanten erfahren. Was dann auch wieder die Frage aufwirft, okay, also der Generalbundesanwalt ist informiert, der Untersuchungsausschuss, der genau dieselben Informationen auch haben wollen könnte, nicht. Wie kommt denn das? Ja, da gab es dann auch noch das Henkelmärchen. Kommen wir auch noch zu. So, dann gab es Dömmert-Lehnung, weil der Kriegsminister Thomas de Terrier hatte die Auflösung des in der NSU-Affäre massiv in Kritik geratenen militärischen Abschirmgeheimdienstes abgelehnt. Entsprechende Forderungen von Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wies er in der Frankfurter Rundschau zurück. Der MAD werde aber umstrukturiert und deutlich verkleinert. Das klingt wie ein bereits fertiges Konzept des Umbaus. Herr de Terrier, remind me, wann ist rausgekommen, dass der MAD übrigens eine Akte über den Herrn Mundlos hat? Ach, Ihnen ist das schon länger bekannt. Und warum waren Sie jetzt der Meinung, es gehöre nicht zu Ihren Aufgaben, irgendjemand sonst zu informieren? Was? Ja, es fängt an, sehr komisch zu riechen. Mal wieder. Also genau genommen hat es nie aufgehört, komisch zu riechen. Also de Terrier sagt, nein, abschaffen, das geht nicht. Weil Handbewegung. Handbewegung ist übrigens eine sehr dünne Antwort. Dann gab es den Zank nach der Pannenserie bei der Aufklärung der Neonazi-Mordserie, streitet die Schwarz-Gelde-Koalition offen über eine Reform der Sicherheitsbehörden. Konkret geht es dabei um den militärischen Abschirmgeheimdienst. Während Justizministerin Lothar Schnarrenberg erneut seine Auflösung forderte, wies Verteidigungsminister de Terrière das energisch zurück. Der MAD sei weiter wichtig, etwa für die spezielle militärische Spionageabwehr und den Schutz unserer Truppen im Ausland. So dümm ist ja der Frankfurter Rundschau. Dieser Satz kein Verb. Was für eine Spionage denn eigentlich? Von dem War Against Terror, den man nicht gewinnen kann, weil er nicht definiert ist. Na, die schlimmen Terroristen. Herr de Maizière, Sie waren doch auch mal Innenvollidiot. Jetzt erklären Sie es uns doch einfach mal. Wo ist denn jetzt eigentlich der Feind? Die Russen sind es jetzt nicht mehr. Mit denen arbeiten wir offiziell ganz großartig zusammen. Lupenreine Demokraten und so, ne? Wisst schon. So, am Sonntag habe ich mir dann den zweiten Krimi, weil, hatte ich letzte Woche mit einem Nebensatz erwähnt. Ja, von dem Mundlos was, glaube ich, ist ein Foto als Fahndungsplakat in einer Krimiserie aufgetaucht. Stellt sich raus, ja, da gab es noch eins. Fahndungsfotos der Neonazi-Terroristin Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind in einer 2004 erstmals ausgestrahlten Folge der ZDF-Serie Küstenwache aufgetaucht. Die Bilder seien Teil einer fiktiven Polizeiakte gewesen, bestätigte ein Sprecher des ZDF einen Bericht von Spiegel Online. Nach dem Hinweis einer Zuschauerin sei die Szene inzwischen aus der Folge entfernt worden. Wie die Bilder in die von der Requisite gebastelte Akte gerieten, sei heute nicht mehr nachvollziehbar, sagte der ZDF-Sprecher. Insert Verschwörungsgeschichte hier. Na, also, gibt da jetzt so irgendwie im Wesentlichen gibt's zwei Theorien, die mir so spontan einfallen wollen. Theorie 1, es handelt sich bei Mundlos und Böhnhardt nur um Statisten. Die wurden uns vorgesetzt, weil die wirklichen Terroristen, die sind geheim zu halten. Theorie 2, schon 2004 war bekannt, dass das Nazis sind, die Morden durch die Lande ziehen. Und deren Akte ist dann irgendwie ins Fernsehen geflutscht. Ich weiß es nicht. Theorie 3 ist alles Zufall. Ein bisschen sehr zufälliger Zufall. Na, also mal davon abgesehen, dass der Selbstmord, ne, so von wegen, ja, wir bringen uns um und setzen hier, was haben sie doch gleich in Flammen gesetzt? Das Wohnmobil in Flammen. Oder haben sie nur die Wohnung in Flammen gesetzt? Also, ne, also die ganze Geschichte riecht immer eigenartiger. Also da kann man ein ganzes Paket Verschwörungstheorien draus backen. Aber hey. So, dann gab es übrigens einen akuten Fall von FBI-Errorist, weil in Chicago hat die amerikanische Bundespolizei FBI einen mutmaßlichen, angeblichen, nicht wirklich islamistischen Terroristen festgenommen, dem sie nämlich vorher eine Bombe in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, los, jag was in die Luft, lag was in die Luft. Aber dann ist ausgedrückt, in USA müssen sich die Terroristen schon selber basteln. Weil die Terroristen kommen nicht selber auf die Idee, dass sie irgendwas tun wollen, sondern mal wieder ein akuter Fall von das FBI hat jemanden motiviert, eine Bombenattrappe zu nehmen und irgendwas in die Luft jagen zu wollen. Wie intensiv sie den motiviert haben, sagen wir mal so, was öffentlich bekannt ist, klingt schon nach sehr. Ja, und dann können sie sich jetzt damit brüsten, ja, sie haben wieder einen Terroranschlag verhindert. Der, auch wenn sie überhaupt nichts getan hätten, nicht besonders schlimm gewesen wäre, weil sie ihm ja nur eine Attrappe gegeben haben. Aber nehmen wir mal an, sie hätten ihm gar nichts gegeben. Was wäre dann gewesen? Ob der dann irgendwas in die Luft hätte jagen wollen, ist vorsichtig ausgedrückt nicht bekannt. Aber hey. So, dann gab es auch am Sonntag den Skeptrich. Bundesterrorminister Friedrich hat sich zurückhaltend über ein weiteres NPD-Verbotsverfahren geäußert. Dem Magazin Der Spiegel sagte der CSU-Politiker, es sei nicht so, dass er einen Antrag ausschließe. Er gebe aber zu, dass er sehr skeptisch sei. Friedrich hatte zuvor die Beweissammlung von Bund und Ländern durchgesehen. Er betonte, es gehe nicht um eine juristische, sondern um eine politische Entscheidung. Man müsse darüber nachdenken, ob man einer Partei, die bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 0,5% der Stimmen erreicht habe, durch ein solches Verfahren nicht noch aufwerte. Vor allen Dingen ist der Weg, die NPD kaputt zu machen, so einfach. Herr Friedrich, Sie erteilen einfach Anordnung, dass Ihre die ihnen unterstehenden Geheimdienste kein Geld mehr an Nazis zu zahlen haben. So, und das Gleiche geht dann raus an die Länder, mögen die dortigen Innenminister selbiges an die ihnen untergebenen Geheimdienste rausrücken. Und dann implodiert die NPD nämlich aus dem Mangel an Geld. Weil Nazis sind nämlich bekanntlich zu blöd, selber Geld zu machen. So, dann gab es fünf Weise. Der mutmaßliche Helfer der Zwickauer Terrorzelle Thomas S. Punkt soll dem Berliner Landeskriminellen Amt als V-Mann mindestens fünf Hinweise auf die untergetauchten Neonazis gegeben haben. Berichten übereinstimmend die Welt am Sonntag und das Magazin Der Spiegel. Der Informant habe bereits im Jahr 2002 den ersten Tipp zum Aufenthaltsort von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Schärpe geliefert. 2002, nur nochmal fürs Gedächtnis, ist ein paar Jahre nachdem Rohrbomben bei denen in der Garage gefunden wurden. Und zumindest letzte Woche hatte ich da ja die Meldung, dass sie seitdem bundesweit gesucht worden wären. So, da gibt es jetzt ein landeskriminelles Amt, das hat einen Hinweis darauf, wo bundesweit gesuchte Bombenbauer sein könnten. Was also wird dieses landeskriminelle Amt tun? Hint, was es nicht tun wird, ist mit einem Sondereinsatzkommando dahin düsen und alles, was aussieht wie Mundlos, Böhnhardt und Schäpe festnehmen, weil, nun ja... Die sind nicht festgenommen worden im Jahr 2002. Sie sind genau genommen nie festgenommen worden. Schäpe hat sich selbst gestellt am Ende. Also, wofür hat das Landeskriminelle Amt einen Informanten, wenn sie dessen Informationen nicht verwerten? Oder haben sie dessen Informationen verwertet? Es riecht schon wieder so eigenartig. 2005 soll der 44-Jährige vier weitere Angaben gemacht haben. Er war von Ende 2000 bis Anfang 2011 als V-Mann tätig. V-Nazi ist der Begriff. Aber ja, habe ich mich am Sonntag reingeklebt. Auch am Sonntag gab es dann ein Christist-Verbot. Der islamfeindliche US-Prediger Jonas darf nämlich nicht nach Deutschland einreisen. Der Jonas, der bekannt und berühmt dafür geworden ist, dass er mal irgendwann laut rumgetönt hat, dass er Korane verbrennen wollen würde. Und dann ein Stückchen später auch tatsächlich, ich glaube mindestens einen Koran auch tatsächlich verbrannt hat. Der also irgendwie als Rechtsaußenpöbler durchaus selber, ein Christist halt, ne? Ja. Ja, der geht jedenfalls als Hassprediger durch und da ist dann also auch dem Innenterroristen aufgefallen, dass man da irgendwie schlecht argumentieren kann, dass man auf der einen Seite immer gegen Salafististen pöbelt und auf der anderen Seite dann so einen Christisten ins Land lässt und er darf deswegen nicht. Nein, sowas... So, dann gab es einen F-Setz. Die französische Regierung will nämlich die Antiterrorgesetze nochmal verschärfen, berichten Medien des Landes. Danach sieht ein Gesetzentwurf des Innenministeriums Strafen für französische Staatsbürger vor, die sich in Afghanistan oder Pakistan zu Terroristen ausbilden lassen. Hammer auch. Hintergrund ist der Fall des Serienmörders im südwestfranzösischen Toulouse, der im März 7 Menschen getötet hatte. Die Ausbildung in Terrorcamps ist in Deutschland bereits seit 3 Jahren strafbar. Na, also Frankreich baut da das Gleiche, wie was wir haben. Meta-Botschaft unter Herrn Hollande machen die dieselbe Scheiße wie unter Herrn Sarkozy. Tja, schade. Ich hatte gehofft, dass der Hollande mehr Hirn hätte. So, dann gab es die Ströbe-Lügi-Zei. Boah. Der Innenexperte der Bündnisgrünen Ströbele hat die Berliner Polizei der Lüge bezichtigt. Mit Blick auf einen V-Nazi im Umfeld der rechtsextremen Terrorzelle NSU sagte Ströbele im RBB-Hörfunk, der Bundestagsuntersuchungsausschuss habe zweimal bei den Sicherheitsbehörden angefragt, ob es zur Sache etwas gebe. Dies wurde nach Darstellung des grünen Politikers jeweils verneint. Mehreren Medien zufolge sollen dem Berliner Landeskriminellen Amt jahrelang mindestens 5 Hinweise auf die untergetauchten Neonazis vorgelegen haben. Sie stammten demnach von dem mutmaßlichen Terrorhelfer, der als V-Mann für die Behörde gearbeitet hatte und den Nazis auch den Sprengstoff geliefert hat, aus dem sie dann Rohrbomben gebastelt haben. Oder zumindest er hat den Sprengstoff geliefert und sie haben später Rohrbomben gehabt. Da könnte man jetzt mal anfangen, irgendwie 1 und 1 zusammenzuzählen und auf die Zahl irgendwas kleiner 3 kommen. Ja, könnte man, wenn man Hirn hätte. So, oder anders ausgedrückt, Ströbele sagt, der Untersuchungsausschuss hat bei den Berliner Polizeibehörden nachgefragt, die haben gesagt, nein, wir haben nichts. Das ist ja nun ganz offensichtlich eine Lüge. So, wer wusste denn alles von diesem V-Nazi? Und bei wem ist die Anfrage gelandet? Und wer hat dafür gesorgt, dass der V-Nazi nicht als Antwort auf die Anfrage zurückkam? Na, also da müsste man ja jetzt nicht mal so unheimlich tief graben. Und warum zum Fick hat das Landeskriminelle Amt eigentlich geheimdienstliche Arbeit gemacht? Aber hey. So, ist alles Montag gewesen. Auch am Montag gab es Pöp-Deutsch-Zeig. Wobei, das gehört hier eigentlich gar nicht hin, das gehört eigentlich woanders hin. So, dann gab es eine GDPD. Die Gewerkschaft dämlicher Polizisten hat nämlich alle amtierenden und ehemaligen in den Vollidioten aufgefordert, ihr Wissen über die rechte Terrorgruppe NSU dem Bundestagsuntersuchungsausschuss mitzuteilen. Jeder, der zur Aufklärung der Verbrechen beitragen könne, solle das Gremium informieren, sagte der GdP-Vorsitzende Witthaut dem Hamburger Abendblob. Das würde auch den Verdacht entkräften, Deutschland entwickle sich zur Vertuschungsrepublik. Weil, also sagen wir mal so, wenn die Innenvollidioten Informationen haben, die aber nicht rausrücken, auf der anderen Seite der Untersuchungsausschuss Informationen nicht hat, die aber definitiv bei irgendwelchen amtierenden oder ehemaligen Innenvollidioten, Herr de Terrier, rumliegen, dann ist die völlig berechtigte Frage, wieso die eine nicht an die anderen die Informationen rausrücken. Weil ist doch geheim, ist als Begründung ein bisschen sehr dünn. Weil wenn ich da nicht völlig falsch informiert bin, dann dürfte der NSU-Untersuchungsausschuss von irgendwelchen Geheimnisregelungen ausgenommen sein. So, oder anders ausgedrückt, das ist tatsächlich das erste Mal passiert, dass die Gewerkschaft dämlicher Polizisten eine nicht schlechte Idee veröffentlicht hat. Oh mein Gott. Das war dann am Dienstag. Auch am Dienstag habe ich mir den VZMBA reingeklebt, weil das Berliner Landeskriminelle Amt wusste nämlich bereits sehr viel früher als bislang bekannt von der heiklen Verbindung seines V-Nazis Thomas S. zur NSU-Terrorgruppe. Bereits im Dezember 2011, einen Monat nach Bekanntwerden der Neonazi-Morde-Serie, hatte das Bundeskriminelle Amt Erkenntnisse zu dem Unterstützer des nationalsozialistischen Untergrunds abgefragt, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Thomas S. hatte dem LKA bereits 2002 Hinweise zur NSU-Terrorgruppe gegeben. So, liebes Landeskriminelles Amt in Berlin, jetzt fangt mal an, eine Begründung zu stricken. Warum seid ihr der Meinung, dass ihr die Informationen, die ihr dem Bundeskriminellen Amt rausgerückt habt, nicht dem Untersuchungsausschuss geben musstet? Und wenn ihr dann schon mal gerade beim Begründungsstricken seid, warum seid ihr der Meinung, dass 2002 auf den Hinweis eures V-Nazis hin nicht ein Sondereinsatzkommando ausgerückt ist, um die Nazis festzunehmen, weil die doch bundesweit gesucht worden wären. Das Minimum, was man hätte ihnen vorwerfen können, waren die Bomben, die gefunden wurden. Na? Plus 2002 ist nach dem 11. September 2001. Da darf man dann also Bomben, die irgendwo in der Garage rumliegen, durchaus als terroristischen Akt bezeichnen. Na? Also viel Spaß beim Stricken. Da erwarte ich auch noch irgendeine Form von Begründung. Nicht, dass die kommen wird, aber hey. Dann gab es den BDK-Bau. Angesichts der Aufklärungspannen bei den Neonazimorden spricht sich der Bund dämlicher krimineller Beamter für eine Neuausrichtung der Sicherheitsbehörden aus. Der Vorsitzende des BDK, Schulz, sagte im Deutschlandfunk, Verfassungsgeheimdienst und MAD müssten vollständig umgebaut werden. Dabei gäbe es keine Tabuthemen mehr. Die Forderung der Grünen und der FDP nach einer Auflösung des militärischen Abschirmgeheimdienstes MAD bezeichnete Schulz aber als verfrüht. Die kann man nicht umbauen, die kann man nur noch abbauen. Vernichten, zerstören, eine große A-Bombe draufwerfen, wegmachen. Weil ganz offensichtlich ist in den Geheimdiensten so viel Dreck drinne, dass man da nicht einfach mal so ein bisschen ausräumen kann, sondern die muss man komplett abschaffen. Naja, beziehungsweise legen Sie doch mal Beweise auf den Tisch, wofür wir denn eigentlich Geheimdienste bräuchten. Was haben die denn so in den letzten 50 Jahren Großartiges gemacht? Na, den A-Bombenangriff der DDR verhindert. Ja. Wenn Sie den beweisen können. Also, ja, ist am Dienstag gewesen. Am Mittwoch habe ich hier dann den Bundesanspruch. Berlins Innensenator Frank Henkel hat vieler beim Umgang mit den NSU-Ermittlungen eingestanden, gerät aber weiter unter Druck. Die Bundesanwaltschaft widerspricht nämlich seiner Darstellung. Sie habe darum gebeten, dass wichtige Informationen über einen V-Nazi zunächst nicht an den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages weitergeleitet würden. Die Berliner Innenverwaltung bleibt dennoch bei ihrer Darstellung. Der Generalbundesanwalt habe kürzlich selbst gesagt, dass er den NSU-Ausschuss erst im Juli informiert habe, nachdem die Ermittlungen nicht mehr gefährdet werden konnten. Wirft die Frage auf, wer da lügt und vor allen Dingen, warum? Vielleicht möchte der Herr Henkel mal ein bisschen intensiver befragt werden. Kann mal bitte jemand beim CIA anrufen, ob die noch eine Runde Waterboarding machen wollen? Ha, Menschenrechte. So, dann gab es mundvollständig die Bundeswehrvergangenheit des mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos, sorgt nämlich weiter für Aufregung. Die vom Verteidigungsministerium dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages übergebene Personalakte ist nach Recherchen des ARD-Magazins Fakt unvollständig. Es fehle der Hinweis, dass die Sachen von mundlos in einer Kaserne in Thüringen Mitte der 90er Jahre durchsucht worden seien. Die Geduldsgrenze der Kollegin im Ausschuss sei langsam erreicht, sagte dazu der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Sebastian Edati dem Magazin. Vor allen Dingen, warum ist die Akte jetzt noch unvollständig? Huch, dieses Blatt ist uns in den Schredder gerutscht. Na, also sie haben die Sachen durchsucht. Ja, was haben sie denn gefunden? Wissen wir nicht mehr. Ja. So, dann ist vorgestern, ja, am Mittwoch, die Datei in Betrieb genommen worden. Na, die Neonazi-Rechtsterroristen-Sammeldatei, wo wir einfach mal sämtliche Geheimdienste komplett drin versenken können. Sämtliche V-Nazis von irgendwelchen Polizeien, warum Polizeien überhaupt V-Leute haben, wäre eine sehr spannende Frage, die ich noch nicht gestellt gesehen habe, geschweige denn beantwortet. Aber hey. So, dann gab es die Zierlängerung, weil der Chef des Bundeskriminellen Amts, Jörg Zensierke, bleibt 2 weitere Jahre im Amt. Innenvollidiot Hans-Peter Bröllrich sagte in Berlin, er habe mit Zensierke vereinbart, dass dieser bis Mitte 2014 zur Verfügung stehe. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Diskussionen über Zierkes Zukunft gegeben, der seit 2004 an der BKA-Spitze steht. Zierke war im Juli 65 Jahre alt geworden. Da er aus Altersgründen früher oder später abgelöst werden muss, läuft die Suche nach einem Nachfolger. Die Frage, die sich mir da schon wieder aufdrängt, ist, wofür soll eigentlich Zensierke als Chef des Bundeskriminellen Amts weiter dableiben? Na, ist jetzt nicht so, als würde irgendjemand ernsthaft behaupten, dass der in irgendwelche Ermittlungen involviert gewesen wäre. Also wofür soll der da rumsitzen? Weil also im Zweifelsfall, ich weiß nicht, wie es beim Bundeskriminellen Amt aussieht, aber bei mir ist so, mein Chef weiß nicht zeilengenau, an welchem Stück Programmcode ich rumschnitze. Das interessiert den auch nicht, das braucht den auch nicht interessieren. Dafür ist er schließlich Chef. Aber hey. So, dann gab es verfahrenslos. Der Berliner Verfassungsgeheimdienst hat nach eigenen Angaben keine Kenntnis über den umstrittenen V-Nazi des Landeskriminellen Amts gehabt. Daher habe die Behörde auch nicht gewusst, dass der Informant bereits vor 10 Jahren Hinweise zu der rechtsextremen NSU-Terrorzelle gegeben habe, betonte die Chefin der Verfassungsbehörde Schmid. Informationen über Vertrauenspersonen würden wegen des Quellenschutzes in der Regel nicht ausgetauscht, sagte sie im zuständigen Ausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Geheimdienst mehr zu wissen als alle anderen? Haben Sie also gerade zugegeben, Sie sind nicht in der Lage, Ihre Aufgabe auszufüllen? Wofür zum Fick brauchen wir Sie eigentlich, wenn Sie noch nicht mal mehr mitkriegen, was andere Leute machen? Na? Und warum zum Fick hat eigentlich eine Polizei Geheimdienstübungen gemacht? Warum haben die geheimdienstliche Methoden eingesetzt? V-Männer sind Geheimdienstaufgabe. Warum macht ein LKA sowas? Na, eine Frage, die ich in der Debatte noch nirgendwo gesehen habe, die sich mir aber gerade mal aufdrängt. Ja, aber hey. So, gestern gab es dann noch den V-Nazi 2, weil ein führender Neonazi aus Sachsen-Anhalt mit Verbindungen zur Terrorgruppe NSU war offenbar jahrelang Informant des Bundesamts für Verfassungsgeheimdienst. Berichten mehrere Zeitungen unter Berufung auf Die Linke in Sachsen-Anhalt. Gegen den Mann werde ermittelt, weil er in Kontakt mit dem NSU-Mitglied mundlos gestanden habe. Zugleich sei er mindestens bis 2007 vom Verfassungsgeheimdienst als V-Mann geführt worden. Die Linkspartei in Sachsen-Anhalt sieht einen Zusammenhang zwischen dem jetzt bekannt gewordenen Fall und dem Rücktritt des Leiters des Landes Amts für Verfassungsgeheimdienst Limburg vor einer Woche. Oder anders ausgedrückt, huch, schon wieder ein bedauerlicher Einzelfall. Ja, wir hatten Informanten in der Umgebung der Nazis. So, wir hatten also Informanten in der Umgebung der Nazis. In Berlin, der Informant hat sogar rausgerückt, wo sie denn gewesen sein sollen. Na, ich weiß jetzt nicht, ob schon irgendjemand geprüft hätte, ob die Informationen korrekt waren, aber alleine die Tatsache, dass nicht irgendwo in Berichten auftaucht, dass dann gleich ein mobiles oder Sonder- oder was weiß ich nicht Einsatzkommando ausgerückt ist, um die festnehmen zu wollen, deutet für mich darauf hin, dass da irgendjemand auf seinem fetten Arsch gesessen hat und nichts getan hat. Wo eine Begründung mir immer noch fehlt. So. Der Bundesverfassungsgeheimdienst hatte also auch einen Informanten im Umfeld der Nazis. Und was hat der an Informationen geliefert? Warum habt ihr nicht mitbekommen, dass die jahrelang mordend durch die Lande gezogen sind? Beziehungsweise, wenn ihr es mitbekommen habt, warum habt ihr eure fetten Ärsche nicht in Bewegung gesetzt? Na, langsam können sie alle mal anfangen zu stricken. Die Liste an Begründungen wird echt lang. So, dann gab es gestern noch den Linksschnüffrig, weil der Herr Bröhrich nämlich die Linkspartei weiter durch den Verfassungsgeheimdienst überwachen lassen will. Ein Sprecher dementierte einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach die Beobachtung von Linkspolitikern im Zuge der geplanten Geheimdienstreform eingestellt werden solle. Er sagte, ein Lagebild über linksextremistische Einflüsse wie das Marxistische Forum und die Kommunistische Plattform sei weiterhin nötig. Ja, weil, müsst ihr wissen, die Linken, die bringen ja lauter, wen eigentlich um? Na, nur noch mal zum Mietmeißeln. Nazis sind harmlos, weil die sind ja keine Kommunisten. Linke sind gefährlich, weil, Handbewegung. Das ist übrigens die Jedi-Handbewegung. Funktioniert noch nicht. Ja. So, dann gab es ein bisschen Atom, nämlich ein IAEA-Urteil. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat in einer Resolution das Verhalten des Iran im Nuklearstreit verurteilt. In der Begründung hieß es, die Führung in Teheran habe sich geweigert, das nationale Programm einzugrenzen. Zudem habe der Iran die wachsende Sorge vor der Entwicklung einer Atombombe nicht ausräumen können. Für die Entschließung stimmten in Wien 31 Länder, nur Kuba votierte dagegen. Eine ähnliche Resolution hat die Behörde zuletzt Ende 2011 verabschiedet und Ergebnis davon gar nichts. Also, die IAEA hat mal wieder Wellen gemacht. Der Iran ist der Böse. Wir werden alle sterben. Nein, so einfach nicht. Dann aus der wenig überraschend Ecke, letzten Freitag hat Japan beschlossen, dann doch mal wirklich ernsthaft zu wollen, aus der Atomenergie auszusteigen. Allerdings in den 2030er Jahren. Das heißt, vor 2030 wird kein einziges AKW ernsthaft abgeschaltet. Und dann haben sie 10 Jahre Zeit, so bis 2040 ungefähr. Oder anders ausgedrückt, das ist jetzt einfach nur, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Weil glaubt man ja nicht, dass nach der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Wahl, also das jedenfalls bei den verschiedenen Wahlen, die da zwischendurch noch stattfinden, das alles so bleiben wird. Aber sie haben beschlossen. So, dann gab es einen Fessenmin, weil das direkt am Rhein stehende französische Atomkraftwerk Fessenheim, Fessenheim, wird bis Ende 2016 stillgelegt, kündigte Präsident François Hollande in Paris an. Umweltschützer fordern seit langem die Abschaltung der Anlage, die die älteste des Landes ist. Bliblablub, also ja, 2016. Boah, da kann es noch ganz ordentlich Bumm geben. Einmal Bumm reicht. So, da gab es ein Schaltboot. Die Bundesregierung droht nämlich Betreibern, die Gas- oder Kohlekraftwerke vom Netz nehmen wollen, mit einem vorübergehenden Abschaltverbot. Grund sei ein möglicher Engpass im Winter. Es gebe womöglich eine Lücke von mehreren hundert Megawatt. Hieß es in Koalitionskreisen. Die Regierung befürchtet, dass mehr Anlagen vom Netz gehen als erwartet. Von wem erwartet? Kann man die Leute nicht vorher fragen? Was heißt eigentlich Abschaltverbot? So frei nach dem Motto, Hilfe, in meinem Kraftwerk brennt es. Nein, du darfst das nicht abschalten. Aber in meinem Kraftwerk brennt es. Nein, du darfst das nicht abschalten. Oder was? Oder habe ich irgendwo was verpasst? Ja, aber hey, Merkel ist ja die Klimakanzlerin. Da darf auch kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wie viel habe ich hier noch? Ah, okay. Dann gab es den Islam, weil, hatte ich ja letzte Woche schon, in Libyen, wo da der eine amerikanische Botschafter umgebracht wurde. Stellt sich raus, ja, das Ganze wird jetzt nachträglich begründet mit, ja, da gab es ja diesen einen komischen Innocence of Muslims Film, beziehungsweise genau genommen gab es von dem Ding wohl irgendwie bei YouTube einen angeblichen Trailer. Und also so ein, wir pöbeln einfach mal, wir nennen es Islamkritik. Und dann pöbeln wir vor allen Dingen mal und pöbeln und erwähnte ich schon, dass wir mal pöbeln. Warum habe ich eigentlich die 9 Uhr eben nicht gehört? Egal. Und jedenfalls gab es da dann laute Revolten, unter anderem in Kairo. Die Proteste nach den Schmähungen des Propheten Mohammed in einem YouTuber-Film dauern an. Trotz aller Appelle zur Mäßigung warfen Demonstranten in der Umgebung der US-Botschaft in Kairo mit Steinen auf Polizisten. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Für den Nachmittag rief die Muslimbruderschaft zu einer Großdemonstration auf. Und dann ist ausgedrückt, das Ding wird jetzt verwendet, um sich mal darüber aufzuregen, dass der Westen so ein Video nicht verbietet. Ja. Nun gut, dass irgendwie die USA irgendwelche Meinungsäußerungen verbieten, kann bei denen nur unter sehr strengen Auflagen passieren. Ne? Die haben da ja so ihr First Amendment, was sie hochhalten. Von daher sind die der Meinung, nein, das können wir nicht. Oder nein, das wollen wir nicht. Wie auch immer, machen sie halt nicht. Hilfe, Zwerge. Und da gab es jetzt also irgendwelche Leute, die da der Meinung sind, dass sie sich besonders breit aufplustern müssen. Ach, wisst ihr was? Das Ganze schiebe ich nach Teil 2. Weil in Teil 2 habe ich sowieso noch Platz frei. So, und dann gibt es hier noch die Sarah-Taz. Weil nämlich Schwafazin 9.05 Uhr mit einem Antrag gegen die Taz endgültig gescheitert ist. Auch polemische Kritik fällt nämlich unter die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland. So die Begründung für den Richterspruch im Verfahren Thilo Saranazi gegen die Taz. Der Autor und Ex-Politiker ist vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, warum hat er eigentlich nicht in Hamburg geklagt, mit dem Versuch gescheitert, Äußerungen der Taz über ihn verbieten zu lassen. Das Blatt hatte ihn in einem Artikel mit einer alten Prostituierten verglichen. Und das Gericht wies Sarazins Beschwerde nun letztinstanzlich zurück. Es erklärte, die Grenze zur Schmähkritik sei mit dem Taz-Zitate nicht überschritten. Also sinngemäß, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber sinngemäß hatte die Taz erklärt, so ja, den Sarazin, den holt man halt wie eine alte Hure immer dann raus, wenn man irgendwas argumentativ nicht sinnvoller belegen kann. Und da fand er sich jetzt irgendwie geschmäht und hat dann deswegen geklagt, aber ich zitiere dann mal den Herrn Sarazin, das muss man doch mal sagen können. Na, dass ausgerechnet der Meinungsäußerungen verbieten lassen will, ist schon putzig. Aber hey. So, gab's am Samstag. Und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich diese Woche völlig überraschend mal wieder Alison Krauss versteckt. Mit dem vierten Titel aus dem Album Leiser Song Classic Songs. Der heißt Crayon and Ink, ist 4 Minuten 42 lang und gefunden bei Yamendo und dort Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus Spaß 5 vom letzten Wochenende von WDR 5 zum Thema MAD, die 2 Minuten 28 lang ist und die nehmen den MAD zu mundlos auf die Schippe. Nur für den Fall, dass es nicht offensichtlich wäre, wenn man es sich anhört, aber ja. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf oder in die Ohren oder beides zu bekommen. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, was zugegeben eher weniger passiert, wäret ihr dazu jedenfalls eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar formuliertet, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 339 Teil 1 einstellen könntet. Ich muss ihn dann nur freigeben und für den Fall, dass die nächste Woche wieder aus dem Krankenhaus kommt. Ja, Teil 3 dafür. Jedenfalls werdet ihr dazu eingeladen. Ihr könntet das Ganze auch in eine E-Mail verpacken und an compiblog@gmail.com adressieren. Bitte die Briefmarke nicht vergessen. Oder einen Tweet @compot verschicken. Das Ganze könntet ihr auch per Rezension bei iTunes einwerfen oder mich bei Google Plus erwähnen. So. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß bei der Musik, die ich schon wieder vergessen habe. Crayon and Ink, genau. Von Alison Krauss und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Surrounded my cold wooden room. I don't think I've ever felt so warm. These waters brought back to me what I reluctantly believed. And I watched as the four corners gave way to the ice, the life, and the death, and the warmth. And they were all joined together in that one instant. I could feel you crushing me. But I didn't want to remember what it felt like to be alive. And still feel so cold and crazy. Not spoken out. Sean would come into play. And these words were never gonna be on the tip of your tongue. That I'd never seen before, without windows, but with curtains hanging on the walls, and I was forced to believe all I had. Foot and I twisted your head, and I saw that you were afraid. But if you think that I was just being cold, well, you don't know how scared I was. So what I know, what I know, what I know,
lange nichts mehr vom Verfassungsschutz gehört. Deshalb nochmal zur Erinnerung, Verfassungsschützer, das sind die, die auf das aufpassen, was Verfassungsrichter vom Grundgesetz übrig lassen. Das ist nicht unbedingt viel, macht aber trotzdem noch eine Menge Arbeit, hat man diese Woche wieder gesehen. Der Militärgeheimdienst MAD hatte schon vor Jahren den späteren Naziterroristen Uwe Mundlos wegen rechtsextremer Umtriebe befragt und wohl auch so halbherzig versucht, ihn als Informant anzuwerben. Ja, aber dann geht die Arbeit für den amtlichen Geheimdienstler ja erstmal richtig los. Akte schreiben. Akte irgendwann wieder schreddern. Und wenn dann einer dieser nervigen Untersuchungsausschüsse nachfragt, dann findet man die gewissenhaft vernichtete Akte mit Mühe und Not allerhöchstens 4-mal bei anderen Geheimdiensten wieder. Ach Mensch, kein Wunder, dass man da manchmal echt nicht noch mehr Arbeit gebrauchen kann. Und dass dann eben manche Sachen beim Geheimdienst so laufen, wie sie laufen.
Sollen wir mal sehen, ob der überhaupt zu Hause ist. Hallo, gefreiter Mundlos. Ja, hier ist Major, Name tut eigentlich nichts zur Sache. Also, stehen Sie bequem. Es geht nur um eine kleine Befragung. Wenn das hier alles am Telefon zur beiderseitigen Zufriedenheit, also, dann könnten wir der MAD von weiteren Maßnahmen absehen. Und das wäre dann ja auch viel einfacher für alle Beteiligten. Also, Sie waren da neulich auf so einem sogenannten Blood and Honor Festival. Also ich frag mal ganz rund raus, was hören Sie denn so für Musik? Können Sie mir da mal ein paar Gruppen, Lanzerehre und Volkssturm. Sagt mir jetzt so direkt nichts, aber dem Namen nach kann man das ja wohl im weitesten Sinne unter volkstümliche Musik einordnen. Ich kreuze hier mal an neutral. So, ja, dann geht es jetzt um Ihr Verhältnis zu unserem türkischen und überhaupt ausländischen... Moment, Herr Mundlos, da liegt ein weit verbreitetes Missverständnis vor. Die Kanaken sind melanesische Ureinwohner im Südwestpazifik. Die spielen hier so gut wie keine Rolle. Also solange sie da nicht hinfliegen, nicht? Also ich stufe das hier auch mal als neutral ein, nicht? Na, na, na. Also die korrekte Bezeichnung lautet türkische Mitbürger, nicht? Und wenn ich das so aufschreibe, dann haben wir da beide nur Arbeit von. Also das wollen wir ja nicht, nicht? Also guter Mut los. Nee, das war's dann erstmal. Ich gehe mal davon aus, dass die Geschichte damit erledigt ist, nicht? Eine Frage noch, was ist das für ein Geballer bei Ihnen im Hintergrund? Ah, Ihre Wehrsportgruppe. Ja, Bewegung an der frischen Luft, Kameradschaft, feine Sache, ja. Hauptsache, Sie machen keine Killerspiele am Computer, nicht? Ja, weitermachen.